Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Seien Sie alle ganz herzlich willkommen geheißen zu diesem Gottesdienst, den wir nun gemeinsam feiern. Wir haben besondere Gäste und einen besonderen Anlass, und dazu wird Herr Barth etwas sagen. Bitte schön.
Ja, wir vom Jahrgang 38 freuen uns besonders, heute mit euch diesen Gottesdienst feiern zu dürfen. Es sind die drei Reihe da vorne, das sind unsere Schulkameraden. Und wenn ihr nachher Zeit habt, könnt ihr euch vielleicht noch ein bisschen mit uns unterhalten. Ja, viele sind in dieser Kirche getauft worden, konfirmiert und auch teilweise getraut worden. Und wir freuen uns, dass wir diesen Tag miteinander erleben dürfen. In der Bibel steht, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und wir haben jetzt 80 Jahre erreicht und ich muss immer wieder sagen, wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute diesen Tag miteinander erleben dürfen.
Gott segne Ihr Beisammensein. Lassen Sie uns Psalm 1 miteinander im Wechsel beten. Psalm 1 unter der Nummer 702. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Aber so sind die Gottlose nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Herr allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du bist der Ursprung aller Liebe. Aus Liebe hast du alles erschaffen, auch uns. Aus Liebe hast du uns bewahrt bis zu diesem Tag, Herr, ja, bis in diese Stunde. Und so bitten wir dich jetzt, Herr, mach unser Leben zu einer Antwort auf diese deine Liebe. Gib uns die Kraft, dich über alles zu lieben und dann auch deine Güte weiterzugeben an die Menschen, die du uns an die Seite oder auf unseren Weg gestellt hast. Darum bitten wir in der Kraft des Heiligen Geistes durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei ihm stille, alle Welt. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Bitte nehmen Sie Platz, wir hören auf die Sängerinnen und den Sänger.
Liebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seiner Wunde. Die Schriftlesung von heutigen Sonntag steht im Markus-Evangelium. In Kapitel 12, die Verse 28 bis 34. Der Abschnitt ist überschrieben, die Frage nach dem höchsten Gebot. Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm: Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein, und du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Er ist nur einer und kein anderer ist außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seine Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Wir singen jetzt das angeschlagene Lied Nummer 397, Verse 1 und 2.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir hören den Predigttext aus dem Jakobusbrief im zweiten Kapitel. haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr sähet auf den, der herrlich gekleidet ist, und sprächet zu ihm, setze du dich hierher auf den guten Platz und spräche zu dem Armen, stell du dich dorthin oder setz dich unten zu meinen Füßen. Ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine lieben Brüder. Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, dass er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Liebe Gemeinde, Martin Luther hat den Jakobusbrief bekanntlich gar nicht gern gemocht. Da kam ihm viel zu wenig von Jesus vor. Da ging es viel zu sehr um Gutes tun in der Gemeinde und so. Und das hat Luther nicht so sehr gepasst. Ihm lagen die Paulusbriefe am Herzen, da wo es um das Eingemachte geht und den Glauben an unseren für uns gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus, durch dessen Blut wir reingewaschen sind. Und jetzt dieser Jakobus, eine strohene Epistel, also wo das Gute schon rausgeschüttelt ist, hat Luther ihn kritisch genannt, weil nach seiner Meinung, wie gesagt, Luther meinte, Christus steht zu wenig im Mittelpunkt. Seitdem hat dieser Brief, aus dem unser Predigtext entnommen ist, in unserer evangelischen Kirche keinen guten Ruf. Dennoch steht er nicht umsonst in der Heiligen Schrift. Durch die Kraft des Heiligen Geistes ist er sehr wohl in unsere Schrift gekommen. Wir müssen es nur unterscheiden, was das Wichtigste ist. Wichtigste ist sicher der Römerbrief und Galater und so weiter, die Paulusbriefe. Aber dann ist der Jakobusbrief auch nicht schlecht. Der gehört dazu. Wir werden sehen, warum. Jakobus wendet sich nämlich mit seinem Brief nicht an die ersten Christen, um Gemeinde zu bauen, um Glauben zu gründen, zu stärken durch die Kraft des Geistes, sondern er wendet sich an Gemeinden, die schon Jahrzehnte versucht haben zu überleben in der damaligen römischen Welt, zweite, dritte Generation. Und da war das Problem, dass der Glaube zwar da war und die Liebe auch, aber das Ganze war nicht mehr so feurig, so brennend wie bei den ersten Christen. Die Glaubwürdigkeit der christlichen Gemeinde stand allmählich auf dem Spiel, denn die Christen hatten sich zu sehr der Welt angepasst. Das war ja auch gar nicht so einfach, die mussten ja auch überleben. Und dann haben sie immer wieder Kompromisse geschlossen, um nicht verfolgt zu werden, um keinen Ärger mit den Römern zu bekommen. und mit den Juden. Wir dürfen nicht über diese Menschen richten, wollen wir auch nicht, aber ihre Probleme sind auch unsere Probleme, liebe Gemeinde. Es geht um menschliche Verhaltensmuster und gerade hier, wo es konkret wird, da behält der Jakobusbrief seine Aktualität bis in diese Stunde hinein. Jakobus fragt nicht zuerst nach unserem Glauben an Jesus. Er fragt uns aber zum Beispiel nach unserem Maßstab, nach dem wir andere Menschen beurteilen. Und er sagt, sagt mal, in eurer Gemeinde hier in Schopfloch ist eine Gemeinde Jesu Christi, das ist klar. Ihr glaubt, ihr seid Gläubige, ihr seid entschiedene Christen. Aber was habt ihr für Maßstäbe? Sind das etwa die gleichen, die sonst in der Welt üblich sind? Also hofiert man hier im Ort, in der christlichen Gemeinde auch den wohlhabenden, angesehenen, einflussreichen Menschen mehr als den ärmlichen, unbedeutenden, etwas verlangsamten Glaubensgenossen? Oder sind wir, wie Jesus das will, frei für Gottes Maßstäbe, unabhängig von der sozialen Einstufung des Menschen? Sehen wir nur, was vor Augen ist, oder sehen wir, wie Jesus das möchte, das Herz des Menschen an? Wenn wir hier ehrlich antworten müssten, liebe Gemeinde, dann kämen wir ganz schön ins Gespräch miteinander. Und dann würden wir sehen, wie stark wir hineinverwoben sind in die Strukturen dieses Ortes, in die Strukturen der Welt. Wir müssen ja mit unserer Familie irgendwie überleben. Es fällt uns ganz schön schwer, unser Maßstab Gottes immer auszurichten. Wenn es nichts kostet, geht es natürlich leicht. Wir richten uns leider oft nach dem, was so allgemein üblich ist, wie man allgemein redet. Jakobus kritisiert uns, dass die Armen geringschätzig behandelt werden. Liebe Gemeinde, es geht, um das gleich klarzustellen, nicht um ein grundsätzliches Lob der Armen. Das wäre völlig unsicher, unsinnig. Und da wären wir auf ganz falschem Weg. Die Armen sind nicht besser und schlechter als die Reichen. Es sind genauso unter den armen Menschen, die böse sind, neidisch, brutal. Sie sind keine besseren Menschen, aber vielleicht haben die sozial Niederstehenden eines unserer Mittelschicht voraus. Sie sind vielleicht nicht ganz so selbstgefällig und selbstgerecht und überheblich und meinen nicht, dass der Erfolg so ganz arg wichtig ist. Die Armen sind vielleicht darum besonders offen für die Botschaft des Evangeliums und darum sagt ja auch Jesus an einer Stelle, selig sind sie. Sie haben die Botschaft vielleicht eher verstanden, jedes Leben hat seinen Wert und seinen Sinn in den Augen Gottes, unabhängig von weltlichen Dingen. Dem Schöpfer liegen alle seine Geschöpfe am Herzen und er möchte von allen geliebt werden mit Händen, Mund und Händen. Mit Händen, Mund und Herzen. Irgendwann auch bei uns, in jedem Ort gibt es Arme. Ich will jetzt aber nicht als Beispiel die Armen nennen in finanzieller Hinsicht. Das ist, glaube ich, zu eindeutig. Ich denke auch an die Menschen unter uns, die durch ihre seelische Armung, Verarmung, Armheit, Ärmlichkeit krank geworden sind. Da gibt es mehr als wir denken, die hier nicht so reich gesegnet sind mit seelischem Panzer, mit guten Nerven, die nicht genau wissen, was sie jetzt sagen sollen, immer in jeder Situation, nicht so schlagfertig sind. Was ist mit denen? Die sich mehr durchs Leben quälen, als dass sie wirklich leben und die leider oft dann auch ihre Kinder und Ehepartner in die Armut hineinreißen, dadurch, dass sie irgendwann arbeitslos werden, sich zunehmend isolieren und für ihren Nächsten eine ständige Belastung sind, weil sie halt nicht diese Nerven haben. Und weil da manchmal so ein Dunkel und ein Druck auf der Brust ist und sie nicht so kämpfen können und weil sie sich dann schämen, gerade an solchen Menschen muss sich der Glaube bewähren. Hier gilt es zu helfen, die seelische Armut zu sehen, einem solchen Menschen die Hand zu reichen, zu sagen, doch, setz dich neben mich und nicht, du hast da irgendwo noch Platz, also bildlich gesprochen. Begleitung und Hilfe für Betroffene und ihre Angehörige anzubieten. Und wer ein Auge dafür hat, ein Auge der Liebe, sieht, wo überall seelische Not, seelische Schwäche, seelische Armut da ist. Und Gott sei Dank gibt es welche unter uns, die da gar kein Problem haben. Die haben ihr Ziel und ihre guten Nerven und ihre Kräfte und gehen ihren Lebensweg und können für ihre Familie und Enkel alles machen, was sie brauchen und können sie absichern und gutes Haus vererben und. Dann ist die gute Ausbildung da, Karriere gesichert und dann sind die anderen da, die das eben nicht schaffen, die einfach schwächer sind. Nein, da gilt es, sich zu beweisen als gläubiger Christ, wo wir im anderen den Bruder und die Schwester sehen, ganz unabhängig von Ansehen und Vermögen und Gesundheit. Und es wäre sicher falsch zu sagen, Gott ist gegen die Reichen, Mächtigen und Starken. Nein, vor Gott ist jedes Leben wichtig und wertvoll. Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben. Jeder und jede Reiche, Starke, Erfolgreiche hatte die Möglichkeit, sich seiner Gefährdung bewusst zu werden, zu sagen, ja, ich habe hier das Sagen in meiner Umgebung, aber ich muss zugleich beten, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und in jeder Gemeinde gibt es solche, die oben stehen und solche, die in der Mitte stehen und die unten stehen. Bekannte und Unbekannte, Einflussreiche und Bedeutungslose, Starke und Schwache, Gesunde und Kranke, Leute mit guten Beziehungen, deren Wort was gilt und die sagen, du, ich mach das schon, wart mal ab, ich kann da was deichseln, das schaffe ich schon. Und solche ohne. Alteingesessen mit einer großen Lobby und neu zugezogene Menschen, die allein stehen. Sie wissen das ja alles hier am Ort. Und normalerweise, rein menschlich, weltlich gesehen, gibt es ja nichts Schöneres, als dass das Geschäft meines Nachbarn etwas schlechter läuft als meins. Das ist ja normalerweise das Allerwichtigste, dass es mir ein klein bisschen besser geht als dem Nachbarn. Dann bin ich ja zufrieden. Aber das ist eben nicht Gottes Maßstab. Gottes Maßstab ist, dass es dem anderen auch gut gehen möchte. Und das fällt uns so schwer. Das hören wir heute bei Jakobus. Wir wollen das natürlich nicht hören, aber gerade darum sagt es uns. Menschen, die im Licht stehen und Menschen, die im Dunkel stehen. Und dann gibt's in jeder Gemeinde, und ich hatte einige Gemeinden zu betreuen, gibt es ganz viele, die in der Stille das tun, was Jakobus möchte, die sich der anderen annehmen. Und wenn ich hier Pfarrer wäre, wie Dietelbach oder Kuttler, dann könnte ich diese Namen nennen. Ich kann es nicht, weil ich sie nicht kenne, aber ich weiß, es gibt sie unter ihnen, die genau das tun, ohne es an die große Glocke zu hängen, ohne damit anzugeben, die genau das tun, den anderen in seiner Schwäche sehen, ihn begleiten, für ihn beten, für ihn da sein. Das ist ein gutes Wort, das ist vielleicht ein Blumengießen, einkaufen, sie wissen um die Dinge. Aber genau das will Gott, das will Jesus. Dass wir hier keine Unterschiede machen und sagen, ja, dem da drüben, der in seiner guten Wohnlage, der mit einem schönen Villa, da freue ich mich, wenn ich Blumen gießen kann, aber da drüben, nee. Sie wissen, was gemeint ist. Und diese Leute hat es unter ihnen. Und die sind ein Vorbild und sie sind gesegnet und sie haben das getan, was Jakobus will. Und Gott sieht ins Verborgene. Liebe Gemeinde, Jakobus macht aufmerksam auf eine Gefahr, die es in jeder Gemeinde gibt, dass man sich eben blenden lässt von Titel, Würde, Bankkonto, von der Wohnanlage. Für Christen gibt es aber nur einen göttlichen Maßstab, Maßstab des Denkens und Handelns, der Maßstab des königlichen Gesetzes, wie wir es in der Schriftlesung so schön gehört haben, zusammengefasst. Wir sollen zuerst Gott über alles lieben. Das ist das Hauptgebot für Zeit und Ewigkeit. Und die ganze Schrift ist nichts weiter als ein Durchbuchstabieren dieser Forderung. Gott, Gott, Gott allein. Ihn über alles lieben. Und schauen Sie mal, wo wir da sind. Wir wissen gar nicht, was das ist so schnell. Wir müssen erst anfangen zu nachzudenken. Wie soll ich denn Gott lieben? Und das ist die Hauptforderung und das buchstabiert die ganze Heilige Schrift durch. Und das sollen wir in Zeit und Ewigkeit machen. Es gibt nichts Höheres. Gott die Ehre geben, indem wir ihn fürchten und lieben mit aller Kraft. Das ist heute nicht unser Thema. Das Thema ist, den Nächsten lieben wie uns selbst. Jakobus will der Gemeinde eindringlich sagen, das Gebot der Nächstenliebe muss unter euch Christen gültig sein. Es müssen immer wieder von neuen Versuche gestartet werden und seien sie noch so klein, die Liebe spürbar, sichtbar werden zu lassen. Ohne Vergebung und ohne Gottes gnädige Hilfe geht das natürlich gar nicht. Das weiß jeder, der es schon mal versucht hat. Aber ohne Nächstenliebe, und das ist das harte Wort, gibt es auf Dauer keine christliche Gemeinde. Jakobus möchte verhindern, dass es in der Gemeinde zu Spaltung kommt, zu Trennung aufgrund von Maßstäben, die nicht gut sind in Gottes Augen. Liebe Gemeinde, wenn wir uns den Oberen andienen, nur weil sie mächtiger sind, mehr zu sagen haben, mehr Vitamin B haben, vergehen wir uns gegen die Armen als Sammelbegriff. Wenn wir aus Solidarität zu den Armen, die Reichen und Mächtigen verachten und uns nur zu den Losern halten und die Reichen ausschließen, vergehen wir uns gegen die Reichen. Beides ist nichts. Unsere Aufgabe ist es stets, durch das Äußere ins Innere, ins Herz der Menschen zu sehen und zu wissen, dass Gott andere Maßstäbe ansetzt als die Welt. Darum soll auch unsere aktive Nächstenliebe allen gelten, die es brauchen und annehmen wollen. Nun, der Schluss unserer Predigt schließt, unser Predigttext schließt mit einem großartigen, gewaltigen Wort. Und liebe Gemeinde, das ist das Schöne, dass hier jetzt das Evangelium, die frohe Botschaft aufleuchtet, auch im Jakobusbrief. Da heißt es, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Das ist der Maßstab, den Gott einmal anlegen wird im Blick auf unser Leben, auf unser ganzes Tun und Lassen, Barmherzigkeit. Er wird zuerst danach fragen, ganz klar, das ist das Gericht, noch einmal, wie bist du mit deinen Nächsten umgegangen, mit denen, die dir sympathisch sind und auch mit denen, die dir weniger sympathisch sind, die uns nicht so passen. Wie hast du es gemacht, wird uns Gott fragen. Im Endgericht. Und ob wir in rechter Weise barmherzig waren, den anderen und uns selbst gegenüber. Bei Gott ist es nicht das höchste Ziel, dass wir abgeschafft aussehen, sondern den Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist eine große Verantwortung. Also haben wir auch eine nicht geringe Verantwortung für uns selber, dass wir uns nicht überfordern oder vernachlässigen, sondern es gilt ein Gleichgewicht zu halten zwischen Arbeit und Ruhe, Aktion und Kontemplation. Sie wissen das. Jesus sagt, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Liebe Gemeinde, noch einmal, die ganze Heilige Schrift besteht aus Gesetz, aus Gericht und der frohen Botschaft der Rettung. Gott ist Richter und Retter. Auch in diesen Worten Jesu. Wer hätte da eine Chance von uns, wenn wir nur so viel Barmherzigkeit im Gericht erfahren, wie wir Barmherzigkeit gegeben haben? Was wäre dann? Ich brauche da nicht weiterzureden. Aber darum hoffen wir um Jesu Willen darauf, dass unser Vater im Himmel barmherzig ist mit mir und dir, mit dir und mir, dass er auf seinen Sohn, auf den gekreuzigten und auferstandenen blicken und auf ihn zeigen wird, damit wir Eingang finden in sein Reich des ewigen Friedens, wo er all das Bruchstückhafte unseres Lebens zu einem ganzen Schönen ordnen wird. Und weil unser Vater im Himmel so barmherzig ist und sein wird, um Jesu willen, darum gilt für uns die ernsthafte, liebe Gemeinde, die ernsthafte Ermahnung und liebevolle Einladung. Seid barmherzig. Amen. Himmlischer Vater, du hast uns geboten, dich von ganzem Herzen zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. So hilf uns, Herr, durch die Kraft deines Heiligen Geistes so zu leben und uns von deiner Liebe leiten zu lassen, wie es dir gefällt. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Jetzt kommt das Monatslied dran. Ja. Lasst uns beten. Wir bitten dich, Herr, um Gerechtigkeit für alle, die zu schwach sind, sich durchzusetzen, die immer den Kürzeren ziehen, für die sich niemand wirklich interessiert und auf die schon keiner hört. Wir bitten dich, Herr, um Barmherzigkeit für alle, die vergeblich auf Zuwendung warten, die sich mit dem, was sie haben, zufrieden geben müssen, auch wenn so wenig ist, die still und stumm ihr Schicksal ertragen. Wir bitten dich, Herr, um Gnade für alle, die ihrer Vergangenheit nicht entfliehen können, die mit der Gegenwart nicht zurechtkommen und die Angst haben vor der Zukunft. Wir bitten dich, Herr, um Frieden für alle, die von Gewalt bedroht sind, deine Christen weltweit, die Angst um ihr Leben haben müssen, die sich nicht wehren können. Wir bitten dich, Herr, um Vertrauen für alle, die einmal schwer enttäuscht worden sind und sich zurückgezogen haben und die anderen einfach nicht mehr verzeihen können. Wir bitten dich, Herr, um deine guten Gaben, damit unsere Welt friedlicher, unsere Gesellschaft menschlicher und unser Miteinander freundlicher wird. Durch Jesus Christus. Amen. In seinem Namen beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz. Darf Sie bitten, kräftig mit einzustimmen in das schöne Lied »Stern, auf den ich schaue«, 407, 1 bis 3.
Abkündigungen habe ich jetzt noch. Vielen Dank für das Opfer vom letzten Sonntag über 121 Euro. Das war für die eigene Gemeinde bestimmt. Das Opfer heute ist für die Arbeit der Württembergischen Diakonie bestimmt. Am Ausgang liegt da Infomaterial. Müsste auf jeden Fall liegen. In der Iflinger Halle in Oberiflingen. Findet heute um 17.30 Uhr ein Reset-Gottesdienst mit Pfarrer Florian Rochau aus Firnsalstadt. Er spricht über das Thema Schuld und Versagen und wie gehe ich damit um? Mit dabei sind da auch wieder das Musik- und Anspielteam. Und im Anschluss wird es ein kleiner Imbiss geben, zu dem herzlich eingeladen ist und wo es auch die Möglichkeit gibt, mit dem Referent ins Gespräch zu kommen. Da müsstet auch Einladungszettel noch ausliegen. Morgen um 14 Uhr trifft sich der Gemeindedienst im Gemeindehaus. Herzliche Einladung zum Erntedankgottesdienst am kommenden Sonntag um 9 Uhr mit Pfarrer Steinhilber und dem Kindergarten. Die Predigt übernimmt Jochen Volker. Herr Volker macht Apartheid-Versöhnungsarbeit in Südafrika. Seine Gemeinde unterstützt eine freie Schule, ein Waisenhaus für arme und schwarze Kinder und vieles mehr. Die Konfirmanden sammeln dafür am Freitagmittag die Erntegabe ein. Die sind auch dieses Jahr wieder an die Liebenzeller Mission oder für die Liebenzeller Mission bestimmt. Soweit dazu.
Ein herzliches Dankeschön dem Musikteam für die tolle Begleitung dieses Gottesdienstes. Bei der Orgel weiß ich gar nicht, wer da gespielt hat. Also, der Organistin, herzlichen Dank. Dann für Schriftlesung, Mesnerdienst, für das ganze Team, dass dieser Gottesdienst gestaltet werden konnte. Und noch einmal Gottes Segen den Jubilaren bei ihrem Zusammensein heute. Schön, dass Sie mit dem Gottesdienst begonnen haben. Ich darf Sie bitten, sich zu erheben. Und nun empfangt den Segen Gottes mit gläubigem Herzen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.